Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Heute mit Matthias Friebe, guten Abend. Wenn der Zahn schmerzt, die Schulter wehtut oder es wieder einmal im Rücken zwickt, dann ist schnell der Griff zur Schmerztablette da. Einfach mal schnell eine Ibuprofen oder Paracetamol eingeworfen. Wer kennt das nicht? Im Sport allerdings kann das zu ernsthaften Konsequenzen führen. Eine neue Recherche der ARD-Doping-Redaktion und des Netzwerks Korrektiv zeigen jetzt, wie weit verbreitet Schmerzmittelgebrauch im Breiten, aber auch im Leistungssport ist, exemplarisch dargestellt am Geschäft mit dem Fußball. Und darüber wollen wir heute sprechen, bei uns im Sportgespräch. Und ich freue mich dazu, zwei derjenigen dabei zu haben, die maßgeblich diese Recherche vorangetrieben haben. Jonathan Sachse von Korrektiv und Hajo Seppelt aus der ARD-Doping-Redaktion. Guten Abend Ihnen beiden.
Guten Tag. Guten Abend.
Wenn man mit Fußball-Bundesliga-Vereinen sprechen will, dann gibt es viele Themen, wo die Vereine außerordentlich restriktiv sind. Über manches sprechen sie gerne, über vieles aber auch nicht so gerne. Beim Thema Schmerzmittel ist es auch so. Warum ist man da so verschlossen? Weil man was zu verbergen hat?
Also ich glaube, grundsätzlich hat der Fußball ein Problem, über medizinische Themen offen zu sprechen. Und dazu gehören dann auch die Schmerzmittel. Die Schmerzmittel, so die Argumentation der Bundesligisten, betrifft sozusagen den persönlichen Bereich. Man würde ja nicht auf einer anderen Arbeit darüber Auskunft geben. Und das passt aber gut in die Erfahrung, die wir in anderen Recherchen auch schon gemacht haben, wenn es um Dopingfragen geht, ums Thema Kopfverletzung, um Fußball und viele verwandte Themen.
Mein erster Eindruck, nachdem wir nun uns doch sehr intensiv mit dem Fußball beschäftigt haben und auch mit Korrektiv zusammen ja seit einem Jahr diese Recherche lief und wir natürlich trotzdem auch als ARD-Doping-Redaktion immer wieder auch mit Fußballthemen zumindest am Rande konfrontiert waren, war, dass der Fußball ein besonderer Closed Shop ist. Also wir haben ja in vielen Sportarten recherchiert, aber das, was ich in den letzten Monaten im Fußball erlebt habe, das habe ich in keiner anderen Sportart erlebt. Es ist schon so, dass man dort offensichtlich besonders darauf Wert legt, dass auch nicht das geringste negative oder zumindest missverständliche Statement nach außen dringt. Da ist man sehr, sehr zurückhaltend. Das ist alles, so ist mein Eindruck zumindest, mit Kommunikationsberatern natürlich entsprechend vorbereitet, was generell nach außen geht. Und wir haben beispielsweise bei dieser Recherche gemeinsam mit Korrektiv ja auch alle 18 deutschen Erstligisten angefragt, wollten wissen, wie sie es mit Schmerzmitteln halten. Und da gab es entweder gar keine Antworten oder inhaltlich wurde nicht auf unsere Anfrage eingegangen. In den allerwenigsten Fällen gab es überhaupt etwas, womit man etwas hätte anfangen können als Antwort. Also da hat man schon gemerkt, man hatte offensichtlich gar kein Interesse, hier unsere Recherche ein Stück weit zu unterstützen, obwohl dieses Thema Schmerzmittel im Fußball ja eines ist, was eigentlich die Vereine ja auch beschäftigen müsste. Denn da geht es ja um die Gesundheit von Spielern.
Da sprechen wir noch drüber in diesem Sportgespräch. Sie haben ja trotzdem ein paar Antworten bekommen und auch einige wenige, die sich dann vor der Kamera geäußert haben. Neven Subotic zum Beispiel, der Verteidiger von Union Berlin, früher auch bei anderen Vereinen in der Bundesliga aktiv. Er hat gesagt, Schmerzmittel werden verteilt wie Smarties. Ist das vielleicht auch der Grund, warum die Vereine da so wenig drüber reden wollen, weil sie da wissen, sie sind da möglicherweise auf einem Weg, der nicht der richtige ist?
Ich würde es mal so sagen. Bad News sind in diesem Fall eben nicht Good News für die Vereine. Sie haben ja häufig, so ist jedenfalls unser Eindruck oder mein Eindruck gewesen bei dieser Recherche, eher das Verlangen oder den Wunsch in der Öffentlichkeit, eben solche kritischen Themen nicht unbedingt behandelt zu sehen. Das ist ein Gefühl, was sich entwickelt hat im Laufe dieser Monate. Und insofern ist eben auch der Schmerzmittelmissbrauch im Sport etwas, was dem Image des Fußballs nicht etwa gut tut, sondern eher schadet. Und es war schon sehr, sehr offenkundig, wie zurückhaltend die Vereine an sich reagiert haben. Und Jonathan, du weißt es, wir haben ja mit insgesamt 100, 150 Akteuren aus dem Profifußball gesprochen, allerdings eben den meisten nur vertraulich. Nur wenige wollten am Ende vor der Kamera oder vor dem Mikrofon auftreten.
Diejenigen, die wir da kontaktiert haben, die haben wir in der Regel, ich würde sagen, zu 99% nicht über die Presseabteilung kontaktiert, weil das haben wir gerade besprochen, eigentlich nicht möglich ist, dann ein gutes Gespräch zu führen. Wir haben mit vielen Ehemaligen auch gesprochen, die vielleicht ohnehin nicht mehr einen Berater um sich herum haben, aber auch die Aktiven aus der Branche. Solche Gespräche sind wirklich nur zustande gekommen, weil diese Profis direkt erreichbar waren. Also nehmen wir mal das prominenteste Beispiel neben Subotic. Das ist jemand, der seinen Alltag ungewöhnlicherweise für manch einen Fußballprofi quasi ziemlich autark organisiert. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einen Berater für bestimmte Bereiche hat. Der ist ja viel auch in der Stiftungswelt aktiv, hat seine eigene Stiftung. Und bei dem läuft es wirklich so, als würde man quasi mit einer ganz anderen Branche in Kontakt treten. E-Mail-Anfrage mit Kalendereinladung nach ein paar Tagen ruft er dann quasi passend zu seinem Zeitplan zurück, lieber mal ein bisschen Vorlauf. Und das war für uns eine zentrale Erkenntnis in der Recherchemethodik dann, die wir dann verfeinert haben, dass wir eben wegen dieser schlechten Erfahrung, dass man sonst gar nicht ins Gespräch kommt, möglichst viel den Direktkontakt suchen müssen und dadurch dann auch einfach die Presseabteilung vermeiden müssen.
Wie geht man so eine groß angelegte, ein Jahr dauernde Recherche überhaupt an bei diesem relativ heiklen Thema, über das ja viele nicht so gerne sprechen wollen?
Also wir haben uns vor gut einem Jahr zusammengesetzt und der Ursprung war, dass wir gesagt haben, über Doping- und Medikamentenmissbrauch im Fußball wurde bisher, haben wir jeweils auch die Doping-Redaktion Korrektiv immer mal wieder in kleinen Teilen berichtet, aber noch niemand, ich glaube sogar man kann sagen in ganz Europa, hat das journalistisch richtig groß angefasst. Wir haben uns dann getroffen und das diskutiert und entschieden, wir versuchen das jetzt mal größer anzufassen, indem wir quasi zwei Redaktionen miteinander verbinden, dadurch auch mehr Power haben bei der Recherche und nochmal eine ganz andere Dynamik erzeugen können. Und der Ursprung war dann methodisch, dass wir uns wirklich eine Liste zusammengestellt haben von ehemaligen Profis, geschaut haben, bei welchen Profis die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wir mit denen gut ins Gespräch kommen. Unabhängig davon, ob es da irgendwelche Vermutungen gibt, sondern einfach nur, das sind Leute, die sind noch nicht so weit weg, noch nicht so lange raus aus der Branche, sind jetzt aber auch nicht mehr drin. Vielleicht sind sie sogar in einer ganz anderen Branche, betreiben jetzt ein Restaurant oder ein Kiosk oder was weiß ich. Und mit diesen Leuten kommen wir jetzt erstmal ins Gespräch und versuchen wirklich eine systemische Recherche zu starten und mit denen über ihre Karriere zu sprechen, über Verletzungen, was sie gemacht haben nach Verletzungen und so weiter und so fort. Und so ging das dann immer weiter.
Das Thema Schmerzmittelbenutzung ist ja kein neues Thema. Schon häufiger haben auch Sportler mal darüber gesprochen, wie das gerade im Leistungssport ist, zum Beispiel im Handball, dass da Schmerzmittelkonsum an der Tagesordnung ist. Warum trotzdem diese Fokussierung auf dieses Thema und diese groß angelegte Recherche, die dann ja auch diese beiden Redaktionen miteinander verbunden hat?
Darüber haben wir lange nachgedacht und das war in der Tat auch die Frage, ob wir das Thema breiter anlegen, also ob wir es auch weit über den Fußball hinaus versuchen zu recherchieren. Und wir haben uns dann dafür entschieden, weil es ja, wie Jonathan sagte, eben auch eine Recherche zu Doping im Fußball werden sollte, dass wir das quasi als eine Art Feldstudie anlegen am Beispiel der Lieblingssportart der Deutschen. Das ist nun mal der Fußball und da kann man natürlich auch viel daraus ablesen. Der Fußball ist ein sehr körperbetonter Sport. Er hat sich in den letzten 10, 15, 20, 30 Jahren massiv verändert. Er ist viel, viel kräftezehrender geworden aufgrund der Tatsache, dass viel, viel mehr gelaufen wird, dass viel schneller auch gelaufen wird, viel mehr gesprintet wird. Wenn man bedenkt, dass in den 70er Jahren im Fußball vielleicht 3-4 Kilometer im Schnitt absolviert wurden pro Spieler, pro Spiel, sind es heute 10, 12, 13 bis mitunter 14 Kilometer an Laufleistung pro Spieler. Also das Ganze ist viel athletischer geworden. Insofern bietet sich auch der Fußball an. Aber es ist richtig, in anderen Sportarten, denken wir an Handball, ist das Ganze mindestens genauso schlimm und mutmaßlich sogar schlimmer. Heute Abend hatten wir ja auch noch in der Sportschau einen Bericht präsentiert. Und da war unter anderem die Rede von einer Untersuchung der Sporthochschule Köln, des Instituts für Biochemie, gemeinsam mit der Deutschen Schmerzgesellschaft. Das ist schon ein bisschen länger her, 2007. Also zeigt, dass dieses Problem ein lang anhaltendes ist. Und da kam heraus, dass im Fußball bei Dopingproben, die analysiert worden sind, eben am Rande eben auch auf Schmerzmittel, um mal zu schauen, wie viel Metaboliten, also Abbauprodukte von Schmerzmitteln, sich in diesen Urinproben befindet, von Fußballern. Da kam eine Quote von 44% heraus. Aber im Handball waren es sogar 62%. Und das zeigt nach meinem Eindruck, gerade in körperbetonten Teamsportarten scheint dieses Problem virulent zu sein.
Woher kommt denn dieser Druck im System, wenn man so formulieren kann, dieses Bedürfnis immer wieder und in so großer Verbreitung Schmerzmittel zu verabreichen?
Also ich würde jetzt erstmal über den Profifußball sprechen. Ich glaube, im Amateurfußball muss man das noch ein bisschen anders differenzieren. Aber im Profifußball ist es so, dass es, glaube ich, verschiedene Gründe gibt. Das eine ist, es gibt eine sehr hohe Belastung im Fußball. Die ist immer größer geworden über die Jahre. Immer mehr Spiele, immer mehr Turniere. Insgesamt, das, was Hajo gerade schon beschrieben hat, die Beanspruchung auf dem Platz, die physischen Fähigkeiten, da ist der Anspruch immer größer geworden, mehr Laufleistung speziell bringen zu können. Dazu kommen im Profifußball noch zwei andere Sachen. Das eine ist, was uns immer wieder berichtet wurde, ist quasi das komplizierte Dreiecksverhältnis zwischen Spieler, Trainer und Arzt. Am Beispiel, der Trainer möchte seinen Schlüsselspieler gerade beim kleineren Kader unbedingt auf dem Platz sehen, wird ungeduldig, fragt den Arzt, sagt zum Arzt, kannst du da nicht was machen? Der Arzt gibt den Druck an den Spieler weiter, vielleicht gibt der Trainer auch direkt den Druck an den jungen Spieler weiter oder einen Spieler, der bald einen Vertrag haben möchte. Und so kommt es immer wieder zu Schmerzmitteln. Noch ein letzter Punkt dazu, der betrifft allerdings auch den Amateurfußball. Das ist die sogenannte harte Jungs-Mentalität. So hat es auch Neven Subotic in seinem Interview ausgedrückt, dass besonders im Fußball, sicherlich gibt es das auch in anderen Sportarten, aber immer wieder in der ganzen Tonalität, in der Art und Weise, wie man miteinander umgeht, von harten Männern und fast gladiatorenartigen Erwartungen sozusagen gesprochen wird. Und mit einem Wehwehchen kann man auch trotzdem auflaufen. Das ist so ungefähr die Mentalität.
Kann man das nicht ein Stück weit auch verstehen, dass ein Trainer beispielsweise in einem wichtigen Endspiel seine wichtigsten Spieler dabei haben möchte? Oder auch von Spielerseite aus ist es doch nachvollziehbar, dass ein Spieler, der jahrelang trainiert hat, dann besondere, wichtige Partien unbedingt miterleben und mitspielen möchte?
Der Spieler ist das Kapital im Sport. Das ist sicherlich richtig, wenn man das aus rein profitorientierter Sicht, also man könnte fast sagen kapitalistischer Sicht betrachtet, dann ist das Kapital etwas, was man einsetzen muss, denn das soll ja den Profit bringen. Insofern ist das, wenn man so möchte, nachvollziehbar. Die Frage ist allerdings, ob es verständlich ist. Verständlich heißt für mich, dass man hier offensichtlich andere Interessen denen der Gesundheit des Sportlers übergeordnet betrachtet. Und das ist genau das Problem des Profisports und das ist nicht nur das Problem des Fußballs. Da leben wir ja auch in vielen anderen Sportarten, wenn es um Doping, also um das klassische Doping geht, das offensichtlich immer am Ende zählt, was dabei rauskommt. Die Frage ist, wenn man auf der einen Seite ein Kulturgut propagiert, immer wieder sagt, wie wichtig auch der Sport oder in diesem Fall der Fußball für die Gesellschaft ist, dann hat man auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Die gesellschaftliche Verantwortung kann wohl nicht daran bemessen werden, dass ein Fußballverein am Ende schaut, wie groß die schwarzen Zahlen sind, die er schreibt. Und insofern würde ich hier mal sagen, wir messen den Fußball wie den Sport an sich eben an den Dingen, die er nach außen in seinen Sonntagsreden von der Kanzel propagiert und gleichen das ab mit dem, was auf dem Platz passiert. Und hier geht es ja um eine Grauzone, hier geht es ja nicht um das klassische Doping, wie gesagt, aber es geht eben um die gesundheitsgefährdenden Folgen, die der Schmerzmittelmissbrauch haben kann im Sport oder hier konkret im Fußball. Das sind Dinge, die der Fußball aus meiner Sicht viel stärker in den Fokus rücken muss. Damit wir uns nicht missverstehen, es gibt Leute, die sind durchaus verantwortungsbewusst in dieser Szene. Mein Eindruck ist halt nur, es sind nicht allzu viele.
In jeder Hausapotheke vermutlich wird sich eine Tablettenpackung finden mit Paracetamol, Aspirin, ASS oder Ibuprofen drauf. Das ist schnell eingeworfen, man bekommt es rezeptfrei in der Apotheke. Warum aber gerade im Sport muss man vorsichtig sein mit wahrscheinlich regelmäßigem Konsum vor allem?
Ich glaube, man muss generell vorsichtig sein mit regelmäßigem Konsum von Schmerzmitteln. Das ist nicht nur im Sport aus meiner Sicht richtig, sondern auch in anderen Bereichen der Gesellschaft. Nur ist der Sport eben eine Projektionsfläche für vieles, eben für solche Werte wie Fairness, wie Ethik, wie Verantwortung und so weiter, noch viel mehr als im anderen Bereich der Gesellschaft, in dem man möglicherweise in sehr viel mehr Eigenverantwortung Dinge betreibt, ohne dass man zum Beispiel auch in einem Verbund oder einem Verein sich befindet. Wir haben das Gleiche beim Doping. Doping ist in der Gesellschaft natürlich auch weit verbreitet oder sagen wir mal Medikamentenmissbrauch, um sich zu pushen, um die Leistung zu steigern. Das steht jedem frei. Wir haben, und das ist auch gut so aus meiner Sicht, in unserer Rechtsordnung verankert, dass jeder das Recht hat auf Selbstschädigung. Er kann rauchen, wenn er möchte, bis zum Abwinken. Er kann, wenn man es mal jetzt wirklich auf die Spitze treibt, er kann sich so voll futtern, dass er im schlimmsten Ausmaß adipös wird. Er kann trinken, bis der Arzt kommt. All das ist einem Menschen erlaubt in unserer Gesellschaft. Und er kann auch Pillen nehmen, wenn er das möchte. Hier sind wir aber im Sport. Hier sind wir in einem organisierten Bereich, der Regeln unterliegt, der ethischen Normen, die festgelegt worden sind, unterliegt, die man beispielsweise bei Doping quasi unterschreibt, indem man sich an den Welt-Anti-Doping-Code hält. Ohne Regeln würde ein Sport nicht funktionieren. Was Schmerzmittelmissbrauch betrifft, hatte ich eben schon erwähnt, geht es um die Gesundheit des Sportlers, um die Frage, welche Verantwortung auch Funktionsträger in Vereinen und Verbänden haben, Sportler nicht etwa krank zu machen, sondern entweder gesund zu erhalten, gesund zu machen und so weiter. Und da stellt sich eine ganz andere Frage und deswegen ist der Sport eben nicht eins zu eins vergleichbar mit diesem in der Tat gesamtgesellschaftlichen Phänomen, das weit über den Sport hinausreicht.
Wo würde denn die Grenze verlaufen? Wir haben jetzt schon häufiger gesagt, es ist eine Grauzone. Wo würde denn die Grenze zum Doping verlaufen? Es ist, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, in Ihrer Umfrage unter mehr als 1000 Sportlern und vor allen Dingen Fußballern auch herausgekommen, dass 41% schon sagen, dass sie damit sich einen Einfluss auf ihre Leistungsfähigkeit versprechen durch die Einnahme von Schmerzmitteln.
Genau, also zu dem Punkt würde ich ganz leicht sprachlich korrigieren. Wir haben sozusagen die verschiedene Motivationen abgefragt bei den Amateurfußballern. Warum nehmen sie Schmerzmittel? Und dann geschaut, welche Gründe kann man zusammenziehen? Also bei welchen Gründen geht es wirklich darum, eine bessere Leistung abrufen zu können? Und da landen wir genau bei den 41%. Die Zahl ist genau richtig. Und das sind dann alles Gründe, die unabhängig von Schmerzen oder Verletzungen eine Rolle spielen. Und in der Diskussion jetzt um die Dopingfrage, da geht es sozusagen um die Definition, wie die Welt-Anti-Doping-Agentur es definiert. Und da müssen vor allem zwei Gründe gegeben sein, damit eine Substanz in dem Fall auf die verbotene Liste kommt. Und die Experten, mit denen wir gesprochen haben im Laufe der Recherche, die sehen besonders zwei Gründe hier, warum die Diskussion auf jeden Fall geführt werden sollte. Das erste ist der Gesundheitsgrund, den haben wir jetzt schon besprochen. Wir sehen, dass diese Schmerzmittel gesundheitliche Folgen haben. Im Fußball gibt es ganz viele Beispiele. Allein jetzt bei unserer Umfrage unter Amateurfußballern gab es viele Beispiele, wo Leute von einer kaputten Leber gesprochen haben, Blut gespuckt, Fußballern berichtet, dass sie ohnmächtig geworden sind, nachdem sie Schmerzmittel genommen haben. Wir kennen das Problem mit den Todesfällen auf dem Platz durch Herzattacken. Oder aber solche Beispiele wie Ivan Klasnic, bei dem die Niere weiter geschädigt wurde. Das ist jetzt sozusagen eine Grund, Gesundheit. Ich glaube, da muss man gar nicht so viel mehr belegen. Es gibt auf jeden Fall viele gesundheitliche Folgen durch Schmerzmittel im Fußball. Und die zweite Sache, das ist sozusagen, sind Schmerzmittel geeignet, um die Leistung zu steigern? Und da nehme ich jetzt mal nur das eine Beispiel, das, was wir eben zum Beginn hatten, die Fußballer aus dem Amateurbereich, die eben sagen, ich mache das nicht, um irgendwie meine Schmerzen behandeln zu können oder die Verletzung. Ich mache das prophylaktisch, um mich besser zu fühlen und erwirke dadurch sozusagen einen leistungssteigernden Effekt.
Man muss ja klar sagen, es geht hier um den Missbrauch von Schmerzmitteln, nicht nur um den Gebrauch. Also es geht hier um den regelmäßigen, häufigen Einsatz und damit um den Missbrauch und vor allem um den prophylaktischen Einsatz dieser Mittel, ohne dass man Schmerzen hat. Das muss man vielleicht nochmal deutlich machen, weil manchmal das in der öffentlichen Debatte in den letzten Tagen vielleicht auch untergegangen ist. Aber eindeutig ist es eben so, dass wenn es diesen Missbrauch gibt, dann ist der Faktor, den Jonathan erwähnt hat, nämlich die Gesundheitsgefährdung gegeben. Die Leistungssteigerung oder zumindest die potenzielle Leistungssteigerung ist eben auch ein Argument. Und die Ethik des Sports, nun, da gibt es auch Leute, die sagen, bei diesem dritten Argument für die Frage, ob ein Mittel auf die Dopingliste gehört, gibt es auch Experten, die der Auffassung sind, naja, wie kann es denn sein, wenn eine Tablette quasi einen Sportler krank macht oder wenn man nur noch spielen kann, wenn man Tabletten einnimmt, ob das der Ethik des Sports entspricht, da kann man ja nun Fragezeichen setzen. Aber wenn man sagt, das ist quasi ein Stück weit Doping, wie soll man das am Ende verfolgen? Und da ist dann in der Tat die Frage zu stellen, wie will man hier die rote Linie ziehen zwischen Doping und Nicht-Doping? Wenn ein Athlet sagt, ich habe Schmerzen, dann muss man ihm erstmal nachweisen, dass er keine hat, um dann zu sagen, das ist ein Missbrauch. Und insofern ist das schon schwierig. Aber es gibt ja andere Debatten, die man vielleicht führen kann. Ich denke an die Schutzsperren, die man früher bei erhöhten Blutwerten vor 10, 15 Jahren noch im Wintersport zum Beispiel hatte, wo man die Leute quasi vor sich selbst schützt. Oder man könnte vielleicht auch über Grenzwerte von Konzentrationen im Körper von bestimmten Schmerzmitteln nachdenken. Also die Debatte kann man schon führen, aber ich konstatiere, ich konzidiere, es ist nicht so einfach mal zu sagen, Schmerzmittel gehören auf die Dopingliste. Da muss man, glaube ich, noch ein bisschen mehr darüber diskutieren.
Die Welt-Anti-Doping-Agentur ist bei dem Thema ja ohnehin zurückhaltend. Ist das vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade gesagt haben, auch in gewissem Sinne nachvollziehbar?
Es ist nachvollziehbar, dass man sagt, es ist nicht so einfach. Für mich nicht nachvollziehbar ist diese kategorische Ablehnung. Und das heißt ja von Seiten der Welt-Anti-Doping-Agentur, Schmerzmittel würden nicht die Leistung steigern, sondern würden dann dazu beitragen, die Leistung wieder abrufen zu können, beispielsweise wenn sie reduziert ist. Da verstehe ich ehrlicherweise die Logik nicht, denn wenn ein Sportler in einen Wettkampf reingeht und der verfügt nur über ein bestimmtes Maß an Leistung und er kann durch Schmerzmittel die Schmerzgrenzen zum Beispiel verschieben und dadurch die Leistung wieder abrufen, die er vorher hatte, ist das trotzdem eine Leistungssteigerung. Und insofern ist die Debatte für mich ein bisschen irreführend. Ich bin nicht sicher, ob die bis zum Ende durchdacht worden ist, aber das ist die offizielle Argumentation der Welt-Anti-Doping-Agentur derzeit.
Jetzt ist ja der Spitzensport das eine, aber ein großer Teil des Problems findet auch im Breitensport natürlich seinen Platz. Wie weit ist der Druck? Was sind da die Ergebnisse Ihrer Recherchen, auch in der Kreisliga, Bezirksliga oder Landesliga, sich für ein Spiel fit zu machen mit Schmerzmitteln?
Ich kann ja erst noch mal kurz methodisch erklären, was wir gemacht haben. Wir haben eine Umfrage im Amateurfußball gestartet. Davon haben wir eben schon zwei, drei Mal gesprochen. Die haben sich am Ende über 1100 Fußballerinnen und Fußballer beteiligt. Man muss auch sagen, die Umfrage ist aber nicht repräsentativ am Ende. Dann hätten wir sie wissenschaftlich begleiten lassen müssen von Anfang an. Aussagekräftig ist sie trotzdem. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer hat angegeben, dass sie für den Fußball mehrmals pro Saison zu Schmerzmitteln greifen, um auf dem Platz oder im Training dabei sein zu können. Und eine Erkenntnis, die ich persönlich sehr wertvoll finde und das ist auch fast am alarmierendsten, ist, dass die wenigsten sich mit gesundheitlichen Folgen beschäftigen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber von ganzen gesundheitlichen Folgen berichten. Wir haben wirklich hunderte Aussagen bekommen über Negativfolgen, nachdem Schmerzmittel genommen wurden fürs Spiel oder Training. Also Magenprobleme ist so der Klassiker, aber da ging es auch um Schäden an Leber, Niere. Ich will vielleicht einen Fall mal ganz kurz skizzieren, damit das nicht nur so trockene Zahlen sind. Die Geschichte haben wir am Ende nicht in der Dokumentation veröffentlicht, aber man kann sie nachlesen auf pillenkick.de. Da geht es um den Fall Felix Lennepper, ein Amateurfußballer aus dem Sauerland. Felix Lennepper hat angefangen, mit Ibuprofen regelmäßig zu spielen. Ibu 400 ist ja sozusagen das, was so ein Rezeptfall in jeder Apotheke sich besorgen kann. Dann irgendwann hat er gemerkt, das hilft nicht so richtig, die Schmerzen sind noch da. Nämlich zwei Ibus, war er sozusagen bei Ibu 800. Dann hat er vier Ibus am Tag genommen und am Anfang war das nur fürs Spiel, später fürs Training, irgendwann täglich. So, Felix Lennepper hatte das Problem, dass irgendwann Ibuprofen bei ihm gar nicht mehr gewirkt hat. Zu dem Zeitpunkt sind seine Leberwerte aber schon hochgeschossen. Er hatte immer wieder sozusagen Schlappheitsgefühle. Er hat das aber mit niemandem besprochen, außerhalb seines Mannschaftskreises. Und hat einfach mal weitergemacht. Es gab mal eine kleine Warnung vom Arzt, der gesagt hat, kann sein, dass du viel Fußball spielst. Nimmst du da auch Schmerzmittel? Achte da mal mehr drauf. Da hat er so kurz gedacht, ich muss was ändern, hat es aber nicht getan, hat weitergemacht. So, dann ging der nächste Schritt in der Eskalationsstufe bei ihm los. Er hat angefangen, zu Opioiden zu greifen, weil eben die klassischen Schmerzmittel nicht mehr gewirkt haben. Das war erst eine halbe Tablette, Teledin in dem Fall. Das ist gerade so eine Jugendszene, so eine Gangszene. Wenn man das mal googelt, findet man ziemlich viele Berichte zu, weit verbreitet. Und ja, dann hat er angefangen, mit Opioiden Fußball zu spielen. Irgendwann hat die halbe Tablette nicht mehr gereicht und er hat eine ganze Tablette genommen. Und gerade bei der Situation, als er das erste Mal getan hat, ist er auf dem Platz umgekippt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, war mehrere Minuten ohnmächtig. Aus meiner Sicht zeigt die Geschichte aber ganz viel. Ein Punkt für mich zentral dabei ist, dass es eben keine medizinische Betreuung gibt, die du bei Profifußball noch haben kannst. Auch da passiert nicht alles offiziell, auch da machen viele Fußballer sozusagen das off the record und teilen das vielleicht nicht mit, aber man kann immerhin durch die ganzen Werte, die genommen werden und so, immer wieder Warnzeichen erkennen. Der andere Punkt ist die Abhängigkeit, die auf jeden Fall auch besprochen werden muss bei dem Thema. Das war für mich auch beim Fall Lennepper und er ist nicht der einzige, ein zentraler Punkt, wie weit es, das ist sicherlich nicht die Regel, aber wie weit es gehen kann.
Da ist natürlich die Frage, welche Konsequenzen man daraus zieht. Sie haben ja auch den Deutschen Fußballbund und DFB-Präsident Fritz Keller mit ihren Rechercheergebnissen konfrontiert. Er hat sich schockiert gezeigt und auch gesagt, dass er sich um Aufarbeitung und um weitere Schritte bemühen will. Wie glaubwürdig ist das, was der DFB da sagt?
Ich glaube, das ist schon glaubwürdig. Ich hatte bei Keller den Eindruck, dass er wirklich ehrlich betroffen ist. Und er will der Sache auf den Grund gehen. Es wird jetzt in dieser Woche gleich eine digitale Sprechstunde von Toni Graf Baumann geben. Also online können sich Betroffene, können sich interessierte Vereine, Verbände bei ihm melden. Es wird dann Dienstag dann diese Sprechstunde geben, wo Fragen gestellt werden können. Aber das soll nur der Anfang sein. Der DFB signalisierte auch, dass er mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sich in Verbindung setzen möchte, die ja ohnehin Partner des DFB sind. Er will mit der Akademie des Deutschen Fußballbundes über die Thematik beraten. Also ich nehme denen schon ab, dass die das ernst meinen. Und in der Tat hat ja auch Keller gesagt, er sei besonders betroffen, dass es bei Amateuren so massiv ausgeprägt sei. Das bringt mich ein Stück weit auch dazu, nochmal vielleicht darauf abzuheben, dass in der Tat wir auch in anderen Sportarten feststellen, dass Doping, obwohl eben dieser sehr merkantile, dieser vor allem profitorientierte Druck in Profiklubs oder im Profisport herrscht, man nicht sagen kann, dass das Thema Doping oder Medikamentenmissbrauch nur sich vor allem dort konzentriert, sondern eben auch in den sogenannten unteren Leistungsklassen im Sport überall verbreitet ist, wo eben mehr der soziale Druck, dass man im Team halt nicht ausscheren möchte, dass man seine Leistung abrufen möchte, dass man auch dort unter Druck steht in der kleinen Vereinsgemeinschaft. All diese Faktoren spielen eben auch beim Medikamentenmissbrauch im Sport eine massive Rolle. Im Kern also Doping oder Medikamentenmissbrauch keinesfalls nur auf die lukrativen Profisportarten begrenzt.
Welche Konsequenzen müsste man aber dann am Ende ziehen? Was wäre denn ein möglicher Schritt, um dieses Problem anzugehen?
Na, ein möglicher Schritt wäre, dass man in der Ausbildung, die Akademie kann ja da ein Weg sein von Trainern und Sportmedizinern, einfach Schmerzmittel viel stärker zum Thema macht und dadurch quasi einen Hebel hat, die Vereine zu erreichen. Von ganz oben, der DFB kann ja nur ungefähr in die Richtung wirken. Die können zwar Aufklärungsangebote schaffen, aber am Ende sind die Vereine verantwortlich, in letzter Instanz in der Kabine zum Thema zu sensibilisieren.
Vielleicht darf ich noch hinzufügen, Herr Jonathan, und öffentliche Debatte ist, finde ich, eben ganz wichtig und die führen wir als Journalisten ja immer wieder. Wir haben auch jetzt bei diesem Projekt gesagt, wir wollen weiterhin die Diskussion am Laufen halten und haben deshalb eben auch dieses Projekt pillenkick.de mit der Webseite jetzt am Laufen und so wollen wir auch dieses Thema weiter öffentlich halten, um eben auch eine Sensibilisierung zu erreichen.
Am Ende unseres Sportgesprächs hier im Deutschlandfunk, Herr Seppelt, noch zu einem anderen Thema, was für etwas Wirbel gesorgt hat. Das ist eine Recherche des Spiegel, die sich unter anderem mit einem der Beschuldigten in der Operation Aderlass, also in dem Dopingfall um das Erfurter Netzwerk, auch über sie beschwert haben und den Vorwurf erhoben haben, dass sie Infos aus vertraulichen Gesprächen und aus Interviews an die Ermittlungsbehörden weitergegeben haben. Was ist da an diesem Vorwurf dran? Im Endeffekt sind manche dieser Informationen, so lässt es dieser Spiegelbericht vermuten, tatsächlich nur aus ihren Interviews bekannt eigentlich.
Das ist ein insinuierter Vorwurf des Spiegel. Er wird ja nicht klar und deutlich erhoben. Ich habe das auch schon dem Spiegel selber gesagt und sage es auch hier nochmal in aller Deutlichkeit. Ich habe zu keinem Zeitpunkt Informationen an irgendwelche Ermittler gegeben, die im Zusammenhang mit den Recherchen oder Dreharbeiten zu dem Film Die Gier nach Gold gestanden haben. Das habe ich dem Spiegel auch gesagt. Trotzdem hat er diesen Bericht gemacht. Sicherlich ärgerlich, aber damit muss man halt auch leben.
Die Staatsanwaltschaft, Kai Gräber, das ist der Oberstaatsanwalt aus München, hat hier vor anderthalb Jahren bei uns im Deutschlandfunk auch schon gesagt, dass er auch profitiert von Informationen, die Sie recherchieren als Journalisten. Wie eng ist denn da überhaupt der Austausch zwischen Ermittlungsbehörden und der ARD-Doping-Redaktion?
Also auch mit Herrn Gräber, dem Staatsanwalt aus München, habe ich natürlich, nachdem diese Publikation öffentlich geworden ist, nochmal versucht, Kontakt aufzunehmen. Und was er mir nur nochmal bestätigt hat, selbstverständlich gibt es, wenn man so möchte, natürlich Kontakt, wie das übrigens bei allen Journalisten, die recherchieren in diesem Feld, und Ermittlungsbehörden normalerweise wohl der Fall ist, dass man versucht, natürlich auch von dort was rauszubekommen, und dass die Staatsanwaltschaft München auch von Recherchen der ARD-Doping-Redaktion profitiert, ist doch wohl selbstverständlich, wenn die Dinge nämlich rauskommen. Das ist ja im Fall der Operation Aderlass passiert und führte dann halt auch zu den zahlreichen Ermittlungen. Insofern ja, es stimmt. Natürlich ist es so, dass auch die journalistische Arbeit von uns dazu führt, dass Ermittlungsbehörden tätig werden. Wir haben das jetzt auch im Fall des Gewichthebens erlebt übrigens, Internationalen Gewichtheberweltverbandes, wo wir ja auch eine Doku gemacht haben, die zu zahlreichen Ermittlungen geführt hat und am Ende zum Ende auch des Weltverbandspräsidenten Ayan.
Sagt Hajo Seppelt am Ende unseres Sportgesprächs heute im Deutschlandfunk, in der wir uns um den Pillenkick unterhalten haben, die Dokumentation in der ARD und die Zusammenarbeit der ARD-Doping-Redaktion mit Korrektiv. Deshalb war auch Jonathan Sachse heute unser Gast hier im Sportgespräch. Danke Ihnen beiden fürs Diskutieren und Berichten über Ihre Recherche. Danke Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Matthias Friebe und diese Sendung endet wie immer mit dem Hinweis, dass man das Sportgespräch nochmal in voller Länge nachhören kann und auch als Podcast abonnieren kann, überall da, wo es Podcasts gibt. Einen schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal und tschüss.